Pfarrer im EGW Riepach seit letztes Jahr. Ich war sonst eigentlich nicht EGWler. Das ist für mich etwas Neues, da alles lernen kennen. Meine Frau ist so eine richtige einheimische EGWlerin. Sie ist Mei von Konufingen. Dort heisst sie ja fast alle Mei, die im EGW sind oder sie irgendwie verwandt. Ich bin mit ihr verheiratet. Wir haben drei Kinder zwischen 4 und 7. Und wir wohnen in Konufingen. Neuerdings. Es gibt viel zu sagen zu einer Person, um ein bisschen vorstellen, so ein paar Personalien sagen ja nicht sehr viel aus. Ich möchte einen Schwank aus meinem Leben mit euch teilen, der eigentlich gerade übergeht in die Predigt. Beruflich, eben, ich bin im Riedbach 30% Pfarrer, daneben 40% Beleifnet, der Doktor, also ich schreibe dort Texte. Meine Frau ist freischaffende Hebamme. Und so setzen wir unseren Erwerb so ein bisschen zusammen als Puzzle. Das ist recht neu, dass das so funktioniert. Eigentlich seit 1. September 2020 können wir sagen, dass wir das Geld, das wir brauchen, zum Leben auch wirklich so reinbringen. Vorher war das genau 4 Jahre nicht so gewesen. Wir sind auf Ende August haben wir unsere Anstellungen aufgehört. Das haben wir ein Jahr vorher entschieden. Und da hat sich keine Tür aufgetan. Gar nichts. Und so ist es gekommen, dass wir am 1. September 2016 hier gestanden sind, ohne irgendwelche Einnahmen. Es waren verschiedene Gründe, die ich so dazu bewogen habe, dass wir nicht zum RAF gehen. Wir haben nicht gedacht, dass das länger dauern könnte. Und so sind wir da gewesen und ich habe noch zu meiner Frau gesagt, das finde ich so irgendwie lustig. Du kannst sicher sein, bevor unser Geld weg ist, habe ich den Job. Und ich habe ihr noch gesagt, wir könnten jetzt unser Geld verschenken, es ging schneller. Und ich bin wirklich überzeugt gewesen, dass Gott so reagiert und dass Gott so versorgt. Heute muss ich ein bisschen lachen, weil ich habe wirklich Gott abhängig gemacht von unserem Kontostand. Ich denke, er muss handeln, so wie wir Geld haben. Ich habe nicht damit gerechnet, dass unser Kontostand einfach mal massiv aufwärts läuft, ohne dass wir Erwerb haben. Und dann habe ich gemerkt, irgendwie geht das anders, als ich mir das gedacht. Es sind aber dann recht schwierige Zeiten gekommen in diesen 4 Jahren. Nie finanziell, wir haben nie unsere Ersparnisse angebracht. Das hat uns auch gezeigt, dass Gott mit uns ist. Wir haben wirklich Gott erlebt. Ich könnte da stundenlang Geschichten erzählen. Ich habe mir da ein bisschen überlegt und gemerkt, das hört nicht auf. Eigentlich ist mein Thema mehr Leidenssituationen und mit Gott dranbleiben. In diesen 4 Jahren habe ich gelernt, oder für mich hat sich das gefestigt, dass Gott Schwierigkeiten und Probleme nicht nur zulässt, sondern uns manchmal wirklich direkt gerade reinführt. Weil er genau will, dass wir da reingehen. Ich werde das Thema noch ein bisschen mehr ausführen. Die erste Phase war sehr herausfordernd und plötzlich hat mich niemand gebraucht. Ich habe 2016 einen Master gemacht. Ich war Pastor. Ich habe in Kenia ein Wasserprojekt initiiert, das ein ganzes Dorf mit Wasser versorgt. Ich habe 2 Bücher geschrieben, die 2016 herausgekommen sind. Auch Gemeindearbeit und Predigtdienste hier und da. Also ich war voll dran. Bis Ende August. Und dann war es ein Schnitt und dann hat mich niemand mehr gebraucht. Das war wirklich recht markant. Ich war einfach so da und dachte, einfach gar nichts, Beschäftigung, einfach nichts, probiere irgendwo einen Job zu finden. Das war meine einzige Beschäftigung. Es war sehr herausfordernd, sehr viele gute Gebetszeiten. Es hat gar nichts wollen, ob ich von Gemeinden angefragt wurde, ob ich Interesse habe. Sie haben Interesse an mir. Das hat nicht einmal zu Vorstellungsgesprächen geführt. Mehrmals. So. Oder ich habe mich beworben, es hat auch nie zu Vorstellungsgesprächen geführt. Also recht komische Sachen, das kann so ein bisschen anhängen. Ich verstehe Leute, die arbeitslos sind, heute besser. Und so nicht gebraucht sind. Wir haben uns ein Stück an das gewöhnt. Wir haben uns auch daran gewöhnt, dass Gott uns versorgt. Und wir haben immer mehr angefangen, so Leben zu schauen, was hat Gott für uns parat und dem folgen. Und die letzte Gewissheit hat mich auch selten. Wenn man so probiert, auf Gott zu hören. Und gleich gemerkt, er trägt uns, er ist mit uns. und das Vertrauen, wenn wir mal falsch einspuren, dass er das uns schon zeigen kann. Nach 2 Jahren ist es dann noch heftiger geworden, dass in die grossen Krisen kamen, mehrmals, also recht knüppeldick. Es war auch in den Medien, es war Lammschlachten, wo wir plötzlich mittendrin waren. Es ist zwar eigentlich nicht um uns gegangen, aber recht heftige Sachen aus der Schlaf geraubt, wo wir Auskunft geben mussten. Und sonst so mehrere Krisen, wo wir haben, wirklich, wir haben fast den Glauben verloren, dass Gott im Griff hat. Und da zum Glück haben wir immer wieder erlebt, wie er uns finanziell versorgt. Es waren schwierige Zeiten gewesen, und irgendwann in dieser Zeit habe ich mich ertappt im Gedanken, wo haben wir echt den Willen von Gott verpasst, dass wir jetzt leiden. Und dann habe ich gedacht, seit wann glaube ich, dass wenn man mit Gott unterwegs ist, dass man nicht leidet. Ich habe immer gemeint, ich glaube das nicht. Und dieser Gedanke hat mich so ein bisschen verraten, dass ich gleich eine Art Vorstellung habe, wenn man mit Gott unterwegs ist und gehorsam ist und im Glauben lebt, dann wird doch irgendwann mal das Segen müssen kommen. Das Happy End, wo es so schöne Geschichten gibt. Ich habe mir das irgendwie so vorgestellt und das ist plötzlich in meiner Sicht nicht mehr aufgegangen. Es war ein halbes Jahr der drin, wo meine Frau und ich beide wirklich eine Glaubenskrise hatten. Also wir haben nicht zweifelt, dass Gott uns gerne hat. Wir haben nicht zweifelt, dass es ihn gibt. Aber wir haben zweifelt, ob er es im Griff hat. Weil einfach alles schief ist gegangen. Und immer ärger ist worden. Es war ein halbes Jahr, wo wir eigentlich beide fast gleichzeitig zum Punkt kamen. Wir wollen vertrauen. Weil das, wenn man nicht mehr vertrauen kann, der Preis ist, dass man immer nicht mehr nahe ist. Und dass ich nahe bei Jesus sein kann und weiss, mit dem Schritt, den ich heute und morgen gehe, sind die Schritte, die er mit mir kommt. Also nahe an seinem Herz sein, im Gebet, nahe an seinem Herz sein, im ganzen Leben, das ist wichtiger, als dass die Umstände glänzend sind oder dass die Geschichte schön wird oder irgend so etwas, obwohl wir das so gerne hätten. Und von der da hat ganz andere Dynamik noch mal angefangen. Ich glaube, für uns auch eine Schlüsselzeit, obwohl das ist wirklich ein halbes Jahr ist, teure Zeit gewesen. Ich habe probiert mit beruflicher Umschulung, aber alles, was ich irgendwie bin angegangen, habe ich gemerkt, Gott ist nicht dabei. Und das war recht schwierig gewesen. Aber darauf zu kommen, einfach mit Gott zu sein. Das, was der Petrus gesagt hat, die bekannten Worte, Herr, wo sollten wir hergehen? Nur bei dir sind Worte vom ewigen Leben. Wirklich dem zu leben, ja, wo wollen wir denn hergehen? Ich bin überzeugt, in der Schweiz haben wir noch nicht viel Ahnung, was Nachfolge wirklich heisst. Reden wir mal mit Christen im Iran oder in Somalia oder in Nordkorea oder irgendwo, dann hören wir Geschichten, wo wir müssen sagen, wir haben eigentlich nicht so viel Ahnung. Also ich habe mit Menschen geredet, die wirklich Verfolgung haben erlebt. Da vergeht es einem recht schnell das Gefühl, dass man radikaler Christ ist. Wirklich der Fokus, einfach bei Jesus zu sein und mit ihm zu sein und ihm treu zu sein. Und nicht mehr so viele Fragen stellen, was, warum und warum hat Gott zugelassen. Das verleitet einem schnell, wenn man in einer leidenden Situation ist. Ich glaube, dass wir das müssen lernen müssen. Ich möchte es positiver formulieren. Ich glaube, dass Gott uns Christen die Chance gibt, auch gerade in diesen Jahren, dass wir es dürfen lernen. Woher sollen wir gehen? Die Geschichte, wo wir dann die Antwort von Petrus lesen, Herr, woher sollen wir gehen, nur du hast das Wort vom ewigen Leben, die möchte ich mit euch ein bisschen genauer anschauen. Das ist eine Geschichte in der Bibel, die mir sehr geholfen hat, mir die Antworten gegeben auf das Ganze. Es fängt eigentlich an, oder ich fange jetzt dort an, dass sie Tausende von Menschen kommen, die Jesus zugelassen haben. Und die Bibel sagt, es waren 5000 Männer, Frauen und Kinder nicht zählt. Und die hatten nichts zu essen gehabt, und Jesus hat gesagt, wir wollen sie ernähren. Und dann finden sie den Bub mit diesen 5 Brot und 2 Fischen. Ich denke, ihr kennt die Geschichte alle. Stellen wir uns vor, so als Jünger zuzuschauen, wie Jesus anfängt, die 5 Brot zu brechen und zu verteilen. Und das sind Tausende von Menschen. Also schon nur genug verteilen, das dauert ja ewig. Also an 5'000 oder sagen wir, es waren 10'000 Menschen total. Eine kleine Stadt, all diesen Menschen zu essen verteilen, muss man sich gerade heute ein bisschen organisieren. Und dann hat man so ein Häufchen Sachen. Und die können zuschauen, wie die Leute satt werden und dass es 12 Körbe voll Reste gibt. Ich weiss nicht, wie es denen ist gegangen. Jetzt gefühlt plötzlich sind die zu sich gekommen, was da passiert. Und die haben fast ein Flash gehabt. Ich dachte, das ist ja. Das bricht aus. Das sprengt den Horizont, den sie bis dahin hatten. Was bei mir näher ein Punkt ist, am Schluss von diesem Ereignis, da möchte ich einen Vers vorlesen. Matthäus 14, Vers 22. Also der 21. schließe ich auch noch. Die aber gegessen hatten, waren etwa 5'000 Männer ohne Frauen und Kinder. Und dann der 22. Vers. Und sogleich nötigte Jesus seine Jünger, in das Schiff zu steigen und vor ihm ans jenseitige Ufer zu fahren, bis er die Volksmenge entlassen hätte. Ich finde das Wort noch stark. Er hat sie genötigt. Jesus hat seine Jünger genötigt, geht mit dem Schiff auf die andere Seite von dem See. Also es ist unmissverständlich, das ist der Wille von Jesus gewesen, dass seine Jünger in das Schiff gehen und auf die andere Seite über. Und wir kennen die Geschichte, das hat sie fast dort. Das ist voll gewesen. Sie kommen in einen Sturm, wo sie nicht mehr wissen, was hinten und vor ist. Und ich bin ganz fest überzeugt, die haben recht schnell das Wunder vergessen. Die haben Überlebenskämpfe gehabt. Und Jesus, der vorher die tausende Menschen hat ernährt, ein paar Stunden vorher, der ist nicht rein. Schickt sie auf den See. Und jetzt fingen sie sich an dieser Misere vor. Es ist Nacht, es ist ein grusiger Sturm, es ist hässlich. Und sie haben nur genau das gemacht, was Jesus gesagt hat. Und Jesus ist nicht bei ihnen. Auch wenn sie noch den Glauben hatten, Jesus ist ja der, der ein Wunder gemacht hat, und all die Tausende von Menschen hat ernährt, er ist ja jetzt nicht bei ihnen gewesen. Er ist nicht mitgekommen. Sie sind auf dem Schiff, auf dem See raus, und er ist irgendwo, er ist auf dem Berg gebeten. Ich weiß nicht, ob sie das gewusst haben, aber er ist einfach weit weg gewesen. Und wenn man die Geschichte liest und ein bisschen das eintaucht, ist es eigentlich einfach. Die waren voll fokussiert auf das Problem. Die waren fokussiert auf das, wie können wir jetzt überleben. Und ich finde, der 26. Vers dann auch so interessant. Also Jesus kommt über das Wasser zu laufen. Und er heisst, und als ihn die Jünger auf dem See gehen sahen, erschraken sie und sprachen, es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Also sie haben ihn nicht erkannt. Und was man diesen Jüngern auch nicht übel nehmen kann, die haben nicht damit gerechnet, dass Jesus auf diese Art zu ihnen kommt. Das ist nicht, ich meine, wie kommst du auf die Idee, dass Jesus über das Wasser kann zu laufen? Und die waren in einem Sturm, die haben gewusst, da gehst du nicht mit einem Schiff raus, für sie zu retten. Das geht ja gar nicht, man kann niemanden retten in diesem Sturm. Jesus ist irgendwie am Ufer, er ist weg. Und dann kommt der dort über das Wasser zu laufen. Zuerst so im Nebel innen sieht man so eine Gestalt kommen. Weil man da muss ja erschrecken. Und sie denken, es ist ein Gespenst. Man hat in der Bibel nicht so viel Hinweise, dass die Juden an Gespenster glaubt. Aber die Jünger haben dann in dieser Situation gedacht, er ist ein Gespenst. Ein Gespenst kommt. Ein Geist oder ein Monster oder irgendetwas, das kann. Ich meine, wer kommt, über das Wasser zu laufen, ist etwas, was es nicht gibt. Dermassen außerhalb von ihrem Erfahrungshorizont. Jesus spricht es ja, ich glaube, ihr kennt die Geschichte. Der Petrus geht über das Wasser zu laufen. Und als Jesus ins Boot hineinkommt, legt sich der Sturm, es wird ganz ruhig. Und sie gehen dann ans andere Ufer rüber. Einmal mehr haben sie erlebt, dass Gott eingreift. Aber in dem Moment, mir vorstellen, in dem Moment einzutauchen, sie sind dort auf dem See aussen, Jesus ist nie, sie sind in Lebensgefahr und sie haben genau das gemacht, was Jesus gesagt hat. Man kann eigentlich sagen, sie haben die Lektion nicht bestanden. Sie haben nicht mit Gott gerechnet, den, was sie nicht gesehen haben. Oder manchmal haben wir genau die gleiche Lektion nicht bestanden. Glauben, wenn es hart auf hart geht, wenn es an die Existenz geht, wenn wir am Leben bedroht sind, das ist recht etwas Herausforderndes, wenn man nicht das Gefühl hat, dass Gott nahe ist. Da braucht es Glauben in einer tieferen Dimension. Da müssen wir wirklich einen tiefen Glauben haben. Das braucht Glaubenswurzeln, für das auszuhalten. Die Jünger mussten das lernen. Und sie haben es gelernt. Ich stelle mir wirklich vor, dass Jesus haargenau gewusst, dass sie in Lebensgefahr kommen, wenn sie mit dem Boot rausfahren. Und er hat sie haargenau wegen dem dort rausgeschickt, damit sie lernen, dass er auf ihrer Seite ist. Egal was kommt. Egal ob sie ihn sehen oder nicht. Egal ob sie in Lebensgefahr sind oder nicht. Sogar wenn sie ums Leben kommen. Er wird immer bei ihnen sein. Er wird sie nie loslassen. Ich bin heute sehr von dem überzeugt. Und ich bin auch überzeugt, dass es ein Vorrecht ist, so eine Schule von Gott zu sein. Weil ich auch ganz fest überzeugt bin, das Christsein in der Zukunft wird in der Schweiz nicht so bequem mehr laufen, wie es in der Vergangenheit war. Wir merken jetzt schon Spuren, die kommen. Also wenn man sich danach irgendwie gegen Ehe für alle äussert, dann kann man schon recht dran kommen. Aggressionen wachsen. Also das ist schon so etwas, was sich so ein bisschen... Ich will nicht schwarz malen. Ich sehe so als Chance, ich glaube, das kann unsere Gemeinde sehr läutern. Es wird sortieren, es wird uns neu zu einem Licht machen. Und was mich vor allem begeistert, was ich wirklich zu viele Leute habe beobachtet in den letzten Jahren, wo ich bin vielleicht ein bisschen sensibilisiert auf das, mit zum Thema Leiden und Gottvertrauen und Nachfolge. Ich habe ganz viele Menschen gesehen, wo es eindeutig war, es ist eine, ich sage, Trainingsschule von Gott. Da wachsen Christen zu Felsen her, die unerschütterlich glauben und unerschütterlich Jesus nachfolgen. Und das lernt man durch Situationen, wo wir uns niemals freiwillig auslesen. Also ich finde Leiden nicht, überhaupt nichts Cooles. Ich habe es nicht gern. Also ich weiss nicht, ob jemand von euch gerne leidet. Und ich mache sicher nichts extra, dass ich nicht, dass ich muss leiden. Es gibt so Frömmigkeitsstile, aber das finde ich irgendwie fast ein bisschen krankhaft. Die das Leiden suchen, um irgendwie frömmer dazustehen. Ich meine, es geht nicht darum, dass wir das Leiden müssen lieben. Es geht darum, dass wir der Gehorsam lieben, nahe bei Jesus zu sein. Immer mit ihm. Und zu sagen, wenn ich merke, Jesus kommt, geht mit mir diesen Weg, dann gehe ich mit ihm mit. Lieber nahe an seinem Herz als ohne Leiden. Ich glaube, diese Priorität ist die wesentliche. Ist es uns wichtiger, nahe bei Gott zu sein, oder ist es uns wichtiger, ein bequemes Leben zu haben? Und ich bin sehr froh, dürfen wir Lektionen sanft lehren, bevor wir so dahinter müssen wie irgendwie Christen in Somalia, wo die Überlebenschance nicht extrem gross ist, wenn man Christ ist. Ich glaube, wir würden es schnell, würde es uns nicht mehr geben, wenn das so zack würde umstellen. Wir dürfen drin wachsen. Und ich habe wirklich die Hoffnung, und es ist auch mein Gebet, dass das nie so schlimm wird bei uns. Ich will es nicht. Aber ich meine, das haben wir nicht in der Hand. Was wir in der Hand haben oder auch mal mitbestimmen können, ist, wie reagieren wir auf die Herausforderungen, die heute auf uns zukommen. Suchen wir das Herz von Gott. Suchen wir seine Nähe. Wo Jesus und seine Jünger auf der anderen Seite vom See waren, sind ganz viele Menschen wiedergekommen. Die haben ja etwas Spannendes erlebt. Jesus, der so das Essen vermehren kann. Die wollten mehr von dem. Und nachher hat Jesus dort die berühmte Brotrede, ich bin das Brot des Lebens, sehr herausfordernd, wo er eigentlich sagt, also ich muss das Wichtigste sein für euch, sonst gehört ihr nicht zu mir. In dieser Rede ist es gar nicht mehr darum gegangen, dass er Brot verteilt, sondern dass er über den Nachfolger redet. Und das hat diesen Leuten nicht so gefallen, sie sind davon gelaufen. Die sind gegangen. Ich glaube, da sind nicht mehr sehr viel übrig geblieben. Irgendwie sind die provoziert gewesen, das ist nicht das, was sie wollen. Sie wollen. Das ist so die Religiosität oder das Christsein, das einfach die Segnungen will. Und wenn es dann plötzlich um Konsequenzen geht, oder Jesus über allem, dass er das letzte Wort hat, so die Vorstellung, dass Jesus plötzlich zu sagen hat, ob wir in die Ferien gehen oder nicht, oder dass er da reinreden darf. Das ist dann nicht mehr so ganz attraktiv. Und in dem Innen lese ich jetzt die Verse aus Johannes 6. Das ist die gleiche Geschichte wie vorher aus Matthäus. Ich lese von Vers, Johannes 6, 66. Aus diesem Anlass zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Da sprach Jesus zu den Zwölfen, wollt ihr nicht auch weggehen? Da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Gehen wir in die Geschichte ein. Also, nochmal tauchen wir nochmal ein bisschen ein. Am Ende Tag ist die Speisung von den 5000. In der Nacht ist der Sturm auf dem See. Und am nächsten Tag ist nachher die Predigt über das Brot. Das sind die Ereignisse, die sind gerade hintereinander. Die grosse Menge, die haben gesehen, wie Gott sie ernährt und ein Wunder tut. Die kommen alle wieder auf die andere Seite über. Und denen gefällt nicht, dass der Glaube auch Konsequenzen haben kann. Die gehen. Und die 12, die auf dem Boot waren, auf dem See, die in Lebensgefahr waren, und noch dort haben erlebt, dass der Glaube trägt, dass Jesus wirklich mächtig ist, sie aus Lebensgefahr raus zu retten, die bleiben dann bei Jesus. Ich weiss nicht, ob ich die ganze Geschichte ein bisschen überstrapazieren, aber ich wage zu behaupten, die haben diese Schule auf dem See gebraucht, dass ihr Glaube auch tief ist worden. Und der Petrus hat gesagt, wo sollten wir denn hergehen? Er hat nicht einmal gesagt, die Predigt hat mir jetzt extrem gefallen, ich wollte noch viel mehr von dem hören. Er hat gesagt, ja, wo sollen wir denn gehen? Du hast Wort vom ewigen Leben. Um von deinen Worten zu hören, ist viel mehr wert als alles andere, also wir bleiben bei dir. Wir haben erkannt, du bist Gottes Sohn. Du bist der Erlöser. Woher sollten wir denn gehen? Menschen ist das Ansehen immer wichtig. In der heutigen Zeit hat man recht Angst vor den Medien. Das ist etwas vom Schlimmsten, weil die Medien könnten kommen, ihm durch den Dreck ziehen. Und so Sachen passieren da. Ich habe da schon ein bisschen meine Beule abbekommen. Es ist nicht so, es ist nicht attraktiv, negativ, das in den Medien zu sein. Man ist gern in Massen. Man tut nicht gern etwas eingehen, wo man dann plötzlich öffentlich einen schlechten Ruf hat. Wenn sich Tausende von Menschen von Jesus abwenden oder vorlaufen, ist das nicht nur attraktiv, wenn man bei Jesus bleibt. Es wäre einfacher, mit der Masse zu gehen, sagen, oh, jetzt hat Jesus eine Richtung eingeschlagen, das kommt nicht mehr gut an, also tun wir uns auch ein bisschen distanzieren. Wir müssen es ja nicht ganz lossagen, aber wir müssen ja nicht gerade ganz nah bei Jesus bleiben, dass die, die jetzt davonlaufen, weil wir eine krasse Predigung hatten, dass die denken, oh, wir sind so extreme Fundamentalisten. Wir könnten ja einfach mal so 50 Meter rüberstehen, oder? Und Jesus fragt sie noch, was ist mit euch, wollt ihr auch gehen? Wirklich die Aussage von Petrus, die finde ich so tief. Woher sollten wir denn gehen? Woher sollen wir gehen? Es gibt nichts Besseres. Weil nur du hast ein Wort vom ewigen Leben. Nur bei Jesus ist der Ort, wo wir zur Ruhe kommen. Heute gibt es viele Leute, die leiden wegen diesen Corona-Sachen. Aus Angst vor dem Virus, aus Angst, dass irgendwie die Wirtschaft zusammengekracht, aus Angst, dass das Geschäft Konkurs geht, aus Angst, dass jetzt irgendwie die Weltherrschaft entsteht, aus dem heraus, wo die ganze Welt kontrolliert und die Christen verbrannt, oder ich weiss nicht, was da alles für Ängste rumgehen, oder leiden. Und ein paar haben wirklich ihren Job verloren, und ein paar haben wirklich ihr Geschäft verloren, und ein paar sind wirklich krank geworden, und ein paar haben wirklich Angehörige verloren. Es ist eine Situation, ja, und böse Mächte machen sich wirklich auf in dieser Welt, die irgendwie Macht gewinnen will. Also man kann viele irgendwie Sachen finden, die einem Recht geben. Wir können jetzt Angst haben, wir können jetzt leiden. Und einige leiden wirklich. Ich bin froh, wenn wir von Pandemien reden. Ich glaube, wir haben noch recht Demütige verwünscht. Und gleich, es gibt Betroffene. Und was mich persönlich betroffen macht, gerade als Christen, wir sind dermaßen fixiert auf das Problem. Und ich habe immer Freude, oder ich brauche es manchmal schon wirklich selber, Leute, die mich auch anspornen, in dem vorausgehen, in dem innen auf Jesus schauen, in dem innen sein Willen suchen. Es darf nicht darum gehen, dass wir für unsere Freiheiten kämpfen oder für unsere Möglichkeiten oder irgendetwas. Es muss doch darum gehen, den Willen von Gott zu suchen und das zu tun, an seinem Herz zur Ruhe zu kommen. Ein paar mögen berufen sein, auf politischem Weg sich auch für Sachen einzusetzen. Aber für mich muss ich sagen, ich möchte am Herz von Gott zur Ruhe kommen und mir zeigen, was kann ich heute und hier tun. Und wenn ich merke, dass ich irgendjemanden besuchen sollte, dann mache ich das. Egal, ob jemand sagt, das ist jetzt das ist gefährlich, sollst du Kontakte meiden. Und an anderen Orten, wo ich vielleicht merke, das ist nicht dran, dass ich da so sinnlos unter die Leute gegangen, nur für mein Vergnügen, das ist nicht das, was Gott ehrt. Einfach den Willen von Gott suchen. Ich glaube, Corona ist ein gutes Trainingsfeld für uns Christen. Ich glaube, wir können sehr viel lernen. Und ich bin auch wirklich, ich habe so aus meinem Blickwinkel gedacht, dass wir so bei der ersten Welle haben wir es noch nicht so gut gemacht, da sind wir total überfordert gewesen. Und das macht es mir viel mehr, wie Christen irgendwie aufstehen und sagen, oh, jetzt müssen wir den Menschen begegnen. Die verzweifeln, die vereinsamen, die Angst leiden. Wir haben einen Ort, wo wir Halt finden. Wir kennen Jesus und von ihm kommen die Worte vom ewigen Leben. Ich möchte zum Schluss eine Geschichte erzählen, so kleine Anekdote, die hat so in einer Zeit, wo ich wirklich recht gekämpft mit Sachen und dachte, mein Leben ist jetzt wirklich verquetscht und mein Lebenslauf ist dahin, jetzt hast du eh keine Chance mehr und wirklich so. Ich bin der ärmste Spirale. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, manchmal, aber das kann man manchmal einholen. So blöde Selbstmitleid, Resignation. Es war so ein Morgen. Ich war in einem Gottesdienst. Und ein paar Reihen vor mir hockt ein Mann. Der hat ein Geschäft mit vielen Filialen. Und ich wusste, das Geschäft ist bedroht. Das könnte den Bach abgehen. Ich glaube schon, Filialen müssen zutun. Leute müssen entladen. Er hat nicht gewusst, ob das alles überlebt. Also sein Lebenswerk auf der Kippe. Und ich war auch nicht so ganz sicher, ob er noch ein Eheproblem hat. Auf jeden Fall habe ich ihn so gesehen, er war so, wie Gott zu mir redet. Schau dem an, er dient mir im Hier und Heute, einfach so mit den kleinen Sachen. Der hat den Blick auf mich, so ist noch schwer, in Worte zu fassen. Einfach so, einfach jemand, der auf Gott schaut, egal ob er sein Geschäft kann retten oder nicht, egal ob er als Geschäftsführer versagt oder nicht, ob er gut dasteht oder nicht, der einfach am Tag Gott dienen kann. Seine Nähe sucht. Das ist mir nur so, das sind ja so Eindrücke, ich könnte jetzt nicht gerade genau sagen, Gott hat das genau so gesagt, aber mir ist das so rein. Und dann ist etwa eine Minute gegangen, dann kommen zwei Kinder und die hocken immer auf den Schoss, auf beide Beine, und er legt so die Arme um sie. Und dann ist es natürlich gesehen, so. Und das Bild ist mir dann so rein. Wir haben manchmal das Gefühl, wir müssen gewisse Umstände haben, dass wir ein Licht sind. Oder es muss in unserem Rahmen innen gut laufen. Oder in meiner Situation, ich muss jetzt einen Job haben, den ich meine Familie ernähren kann. Und, das, und so nehme ich meine Verantwortung wahr. Oder so, das sind ja so Gedankengebäude, das sind ja nicht grundfalsch, aber sehr beschränkt, wenn man im Glauben lebt. Aber wir haben immer die Möglichkeit, auch wenn das nicht läuft, auch wenn wir versagen, wenn wir in Krise stecken, und wir nicht überwinden können, wenn wir in Krise stecken, wenn wir den Schlaf raubt, wenn wir von Leuten belächelt werden, weil man es einfach nicht auf die Reihe bringt, oder sogar von den Medien in den Dreck gezogen. Wir haben immer die Möglichkeit, jeden Tag haben wir die Möglichkeit, das Herz von Gott zu suchen. Jeden Tag die Möglichkeit, zu sagen, wo soll ich hergehen? Du hast das Wort vom ewigen Leben. Einfach mal in ihm zur Ruhe kommen. Und zu wissen, Gott hat immer eine Lösung. Es ist oftmals nicht die, die ich mir vorstelle. Oftmals ist es mit mehr Leiden verbunden, als wir uns das vorstellen. Aber er hat höhere Ziele und er lehrt uns etwas dabei. Auch die Wurzeln zu graben im Glauben für die Zeiten, die kommen. Und ich bin fest überzeugt, das wird immer mehr kommen. Die Welt braucht Menschen, die Wurzeln haben. In Jesus. Ich glaube, die Welt braucht Menschen, die sie sehen, die kämpfen nicht für ihr Ego. Ihr Wert ist nicht abhängig, ob sie jetzt erfolgreich sind oder nicht. Man merkt, die haben etwas mehr. Und Gott ist dran, solche Leute zu formen, und wir wollen das annehmen. Ich möchte beten, in dem Sinn, dass Gott wirklich uns die Lektionen lehrt, dass wir sie lehren können. Jesus, ich danke dir vielmals, dass du mit uns unterwegs bist. Danke, hast du so viel Nachsicht mit unseren Schwachheiten. Du siehst, wie wir als Gemeinde in der Schweiz unterwegs sind. Danke für all die Gnade, die wir erleben. Danke für all die Gnade, die hier das EGW Ostermundig erlebt. Hätte in den letzten Jahren und heute in diesen Tagen erlebt, du bist so dran. Ich bin überzeugt, du bist so dran mit jedem Einzelnen. Du bist dran, etwas Neues zu tun. Du bist dran, uns zu helfen, dass wir Glaubenswurzeln schlagen können, dass wir wachsen können. Und Herr, ich bitte einfach weiter um dein Wirken, dass ja, alle, die jetzt das zulassen, dass sie auch erkennen können, dass gewisse Krisen in ihrem Leben nicht einfach ein Missgeschick sein, sondern wirklich etwas, wo du gute Absichten damit verfolgst. Dass das nicht einfach ein Sturm auf dem See ist, dass wir daran leiden oder sterben, sondern dass wir daran wachsen. Danke, bist du da und Herr, was wir wirklich am meisten brauchen, ich glaube, wir alle als Gläubige. Wir brauchen immer wieder die Momente, wo wir deine Worte vernehmen können vom Leben. Und wir deine Nähe können erfahren können, merken, du bist mit uns. Wir brauchen deinen Frieden, wir brauchen deine Ruhe. Immer wieder deine Liebe, die unser Herz erfüllt, die uns satt macht. Uns Kraft gibt auch zum Weitermachen. Bitte kommt uns näher und schenkt uns auch die Demut, immer wieder dir näher zu kommen, zu sagen, was wir brauchen, ist wirklich deine Nähe, was wir brauchen, sind deine Worte. Es ist dein Leben. Danke, kommst du mit uns weiter. Amen.